Herr Jesus, mach uns jetzt still nach diesem Tag. Es war so viel und wir bitten dich, dass du unser Herz zur Ruhe bringst jetzt über deinen Wort. Wir bitten dich, rede zu uns. Amen. Es ist immer schwer, in die Auslegungsreihe des Herrn Schwarz jetzt einzusteigen. Er hat ja die Psalmen, soweit ich informiert bin, er hat mir das freigelassen, wie ich weitermache. Ich habe mir einen Text herausgesucht, der mich im Augenblick sehr beschäftigt hat. Dieser Text steht im 4. Mose, Kapitel 13, eine uns bekannte Geschichte, aber eine Geschichte, von der ich meine, dass sie doch es in sich hat. Stört es Sie, wenn ich nach der Züricher lese, oder möchten Sie gerne, dass ich eine Luther, dann müssten Sie mir eine hochreichen, stört Sie nicht. Gut. Also Kapitel 13 bis ins Kapitel 14 hinein. 4. Mose. Kann jemand sagen, auf welcher Seite das in der Lutherbibel ist? 155. Danach aber brach das Volk von Haseroth auf und lagerte sich in der Wüste Paran. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, das Land Kanaan auszukundschaften, das ich den Israeliten geben will. Je einen Mann aus jedem Stamme sollst du schicken, lauter solche, die Fürsten unter ihnen sind. Und Mose entsandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, lauter Männer, die Häupter der Israeliten waren. Und das sind die Namen. Dann folgen die Namen, die ich jetzt nicht lesen werde. Wir machen weiter bei Vers 17. Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, das Land auszukundschaften. Hosea, aber dem Sohne Nuns, gab Mose den Namen Josua. Als nun Mose sie aussandte, das Land Kanaan auszukundschaften, sprach er zu ihnen: Zieht hier hinauf in das Südland und steigt auf das Gebirge, seht es für ein Land, was für ein Land es ist und ob das Volk, das darin wohnt, stark oder schwach, klein oder groß ist, wie das Land beschaffen ist, in dem sie wohnen, ob gut oder schlecht und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob offene Orte oder Festungen, wie der Boden ist, ob fett oder mager, ob Bäume da selbst wachsen oder nicht. Haltet euch tapfer und bringt von den Früchten des Landes mit. Es war aber gerade die Zeit der ersten Trauben. Da zogen sie hinaus und kundschaften das Land aus von der Wüste Sin bis hin nach Rehob, wo man nach Hamat geht. Sie zogen hinauf in das Sündland und kamen bis nach Hebron. Da wohnten Ahiman, Sesai und Talmai, die Enakskinder. Hebron aber war 7 Jahre früher erbaut worden als Zoan in Ägypten. Dann kamen sie ins Tal Eschkol und schnitten daselbst eine Rebe mit einer Weintraube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange auch einige Granatäpfel und Feigen. Den Ort nennt man Tal Eschkol, das heißt Traubental, wegen der Weintraube, welche die Israeliten dort abgeschnitten haben. Nach 40 Tagen aber, als sie das Land ausgekundschaftet hatten, kehrten sie um und sie wanderten und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kades. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Und sie erzählten Mose und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast. Wohl fließt es von Milch und Honig. Und dies sind seine Früchte. Aber das Volk, das darin wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Auch Enaks Kinder haben wir da selbst gesehen. Die Amalekiter bewohnen das Gebiet des Südlands, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Murren des Volkes wider Mose und sprach: Lasst uns gleichwohl hinaufziehen und das Land erobern, wir vermögen es gewiss zu überwältigen. Aber die Männer, die mit ihnen hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht gegen dieses Volk ziehen, es ist zu stark. und sie berichteten den Israeliten schlimme Dinge von dem Lande, das sie ausgekundschaftet hatten, und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, verzehrt seine Bewohner. Und das ganze Volk, das wir darin sahen, besteht aus hochgewachsenen Leuten. Wir sahen dort auch die Riesen, die Enakiter aus dem Riesengeschlecht, und wir kamen uns vor wie Heuschrecken, und so erschienen wir auch ihnen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk wehklagte in jener Nacht. Und alle Israeliten murrten wieder Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären. Oder wären wir doch in der Wüste gestorben? Warum will uns der Herr in dieses Land bringen, dass wir durch das Schwert fallen, dass unsere Frauen und Kinder zum Raube werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder zurück nach Ägypten? Und sie sprachen untereinander: Lasst uns einen Führer wählen und wieder nach Ägypten ziehen. Da warfen sich Mose und Aaron vor der ganzen Versammlung der Gemeinde Israels auf ihr Angesicht. Josua aber, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die das Land mit ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr schönes Land. Wenn der Herr uns wohl will, wird er uns schon dieses Land geben, und ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Nur seid nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor diesem Volk, denn wir werden sie verschlingen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Das Alte Testament stellt das Leben des Volkes Israel in einer spannenden und atemberaubenden Lebendigkeit dar. Und da wird auch nichts beschönt. Die Realität des alltäglichen Lebens, das persönliche Leben mit Gott, wird in nüchterner Weise in seinen Höhen und Tiefen dargestellt, und erst recht bei dieser Geschichte der 12 Kundschafter. Ich möchte daher diese Geschichte mit Ihnen unter verschiedenen Gesichtspunkten heute Abend besprechen. Mein erster Gesichtspunkt: Gott ist gegenwärtig. In Gesprächen mit Christen vor allem spürt man immer wieder, wenn es um das Volk Israel geht, dass hier etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches, etwas Ungewöhnliches ist. Es geht, wie wir vielleicht sagen werden, eine gewisse Faszination von diesem Volk aus. Und deswegen hat man das Ziel, dorthin zu reisen. Viele von ihnen sind ja auch schon da gewesen, nicht? Aber so richtig formuliert hat man das eigentlich noch gar nicht. Was ist denn das für eine Faszination um dieses Volk? Unsere Geschichte liefert uns schon in den ersten Zeilen den Grund dafür, für das Außergewöhnliche dieses Volkes. Es ist ein Satz, an den man sich im Alten Testament schnell gewöhnen kann, ein Satz, der immer wieder vorkommt: Und Gott sprach. Er sprach mit Mose. Das Volk selbst, wenn wir es sehen und wenn wir das heute gesehen haben, was sich in Israel heute abgespielt hat, dann werden wir merken, es ist eigentlich kein besonderes Volk. Ohne besondere Merkmale, Fähigkeiten, herausragender Kennzeichen. Aber wohl dies eine: Gott redet mit diesem Volk. Hier mit Mose und Aaron. Das hat die Geschichte des Volkes Israel seit den Tagen Abrahams in besonderer Weise geprägt. Der hat persönlich die Beziehung zu Menschen dieses Volkes aufgenommen und gesucht, indem er hörbar geredet hat. Gott sprach zu Abrahams: Zieh aus deinem Heimatland in ein Land, das ich dir zeigen werde. Hörbar begann Gott zu Einzelnen zu sprechen. Er sprach mit Isaak. Er sprach mit Jakob und er sprach mit den Propheten. Zu Jesaja hat er Folgendes über dieses Volk gesagt. Jesaja 51, 16: Ich legte meine Worte in deinen Mund und barg dich im Schatten meiner Hand. den Himmel auszuspannen und die Erde zu gründen und zu zieren, zu sagen, du bist mein Volk. Und in gleicher Weise redet er an einer anderen Stelle zu Mose, und der Herr redete mit euch mitten im Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt. Nur eine Stimme war da, und er verkündigt euch den Bund, den er euch geboten hat, zu halten. Sehen Sie, das ist das Außergewöhnliche an diesem Volk. Vordergründig eigentlich nichts Besonderes. Aber Gott hat mit diesem Volk eine Geschichte begonnen, in allen Höhen und Tiefen, in allen Wirrnissen, in allen Kriegen, in der Verbannung und selbst mitten im Götzendienst ist der Herr diesem Volk gegenwärtig. Das Geheimnis der Gegenwart Gottes umgibt dieses Volk, und so wird die Geschichte des Volkes Israel in einer besonderen Weise eine Geschichte des Hörens auf den Gott, der redet. Sehen Sie, das ist das Außergewöhnliche, was man gar nicht erklären kann, was uns so anzieht an diesem Volk. Und dennoch gehört es zur Geschichte dieses Volkes, dass Gott redet, aber die Unsichtbarkeit Gottes immer wieder Grund zum Abfall, zum Ungehorsam und zum Gehen falscher Wege wird. Die Unsichtbarkeit Gottes macht uns ja auch heute Not. Und das ist eine Sache, die sich durch die ganze Bibel selbst vom Anfang an herzieht. Schon zu Beginn der Welt wird das Reden Gottes in seiner Unsichtbarkeit in Frage gestellt. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Das ist die uralte Anfechtung des Menschen. Aber es gehört zur Geschichte des Lebens mit Gott in seiner Unsichtbarkeit. Und gerade in seiner Unsichtbarkeit, in seinem Reden zu entdecken, dass er es ist und das, was er sagt, daran festzuhalten. Wie sehr die Unsichtbarkeit Gottes zusetzen kann, sehen wir beispielsweise an einer sehr lebendigen Geschichte des Alten Testamentes, an den Kriegsbegleiter Elisas. Erst die Bitte des Propheten öffnet ihm die Augen für die Gegenwart Gottes. Er sieht einen Augenblick, wie ihn mitten im Krieg die Welt der Gegenwart Gottes mit den Heeren seiner Engel umgibt. Gegenwart Gottes, aus der Gott immer und immer wieder bis heute redet. Und das ist nicht anders auch am heutigen Tage. Wir wissen uns umgeben von der Gegenwart Gottes und dann gilt es darauf zu hören, was er redet. Er ist es, der auch die Gegenwart und die Zukunft auch in seiner Unsichtbarkeit gestalten will und der uns auch mit unserer Vergangenheit versöhnen will. Der unsichtbare Gott redet hier zu Mose, hörbar, und gibt Mose einen Auftrag, und damit will er die Gegenwart und die Zukunft des Volkes Israels gestalten. Selbst durch den Unglauben der 40-jährigen Wanderung will Gott die Geschichte dieses Volkes jetzt gestalten, indem er dem Mose einen ganz klar umrissenen Auftrag gibt. Und sehen Sie, dieses Reden ist das Fundament des Volkes. Das ist der Grund, auf dem dieses Volk steht, bis heute. Ganz gleich, was die Wahl heute bringt. Gott umgibt dieses Volk, wie er seine Gemeinde umgibt. Das ist, wie jemand mal auf einem Bild dargestellt hat mit den Weintrauben, der Goldgrund, auf dem Leute stehen, die der gegenwärtigen Anwesenheit Gottes gewiss sind. Der zweite Punkt, der Auftrag Gottes. Die Einnahme des Landes soll nun vorbereitet werden. Gott hat Raum für sein Volk, in dem es sein Leben gestalten soll. Zur Lebensgestaltung aber nimmt Gott sein Volk in die Verantwortung. Das ist immer so. Bis heute in die Gemeinde. Eine Gemeinde, die keine Verantwortung hat, bringt keine Frucht. Gott nimmt seine Menschen in die Verantwortung. Sie sollen mitgestalten. Aber nach seiner Weisung. uns nach seinem Reden. 12 Kundschafter werden ausgesucht. Sie sollen das versprochene Land auskundschaften, erforschen, herausfinden, wie dort das Leben gestaltet werden kann. 12 Kundschafter werden ausgesandt in feindliches Gebiet mit einer Fülle von Einzelaufträgen. Das ist interessant. Seht euch die Beschaffenheit des Landes an. Wie sind die Menschen? Groß, stark, schwach. Prüft die Beschaffenheit der Städte. Wie kann der Boden genutzt werden? Bringt Früchte des Landes mit. Und dann die entsprechende Haltung dazu. Und wenn ihr geht, haltet euch tapfer. Mehr nicht. Denn es geht in eine Welt, die auf Israel nicht wartet. Ich ziehe hier gerne immer die Parallele zum Neuen Testament. 12 Kundschafter werden ausgesandt. Jesus hat auch 12 in diese Welt geschickt. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. So kamen sich auch die 12 Kundschafter vor. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Auch Jesus schickt uns in eine Welt, die nicht auf uns wartet. Wir sind dieser Welt nicht angenehm und nicht gewünscht. Das müssen wir als Jünger wissen. Die Welt wartet nicht auf uns. Und in der Durchführung des Auftrages sollen sie tapfer, klug und ohne falsch sein. Und das erhebt nun den Anspruch an einen sehr tragfähigen Glauben und ein hohes Niveau, ein hohes ethisches Niveau des Denkens und des Empfindens. Die Tapferkeit ist notwendig, denn bei der Durchführung werden Situationen kommen, die bange machen. Klugheit ist eine Haltung, die die Fassung nicht verliert und stets Mittel und Wege weiß, den Auftrag im Sinne Gottes auszuführen, gepaart mit der Aufrichtigkeit oder Lauterkeit, um nichts Unrichtiges zu tun, was Grund zur Klage hätte. Tapferkeit, Klugheit, Lauterkeit sind Haltungen, die man nicht machen kann. Sie gelingen nur durch die ständige Nähe Gottes, indem man mit der Hilfe des gegenwärtigen Gottes rechnet. Die Kundschafter erhalten diesen umrissenen Auftrag und die Weisung einer bestimmten Haltung. Das Land soll bis ins Detail eingeschätzt werden. Das kann man aber nur, wenn man mitten in dieses Land hineingeht und sich den Bedingungen dieses Landes aussetzt. Wie ist das bei uns? Gehen wir mit dem Auftrag mitten in diese Welt hinein? Wir sind mitten in dieser Welt, das stimmt. Aber sind wir mit dem Auftrag mitten in dieser Welt? Und setzen wir uns mit dem Auftrag, den Bedingungen dieser Gesellschaft, in der wir sind, auseinander? Sind wir mitten in dieser Welt und erforschen sie? Oder haben wir uns in den scheinbar sicheren Ort der Gemeinde zurückgezogen? Und entrüsten uns, was draußen in der Welt geschieht. Denn da gibt es genug Riesen. Homosexualität, die Probleme, die wachsenden Probleme der Bioethik, freizügige Sexualität, BSE-Krisen, Ablehnung der Christen, Bevorzugung der Muslime. Ich kann das weiterführen. Riesen, die das Denken und das Empfinden der Menschen heute sehr erschüttern, und Christen schockieren, habe ich manchmal den Eindruck. Sind wir wach für das, was passiert? Denken wir und erforschen, was in der Gesellschaft gedacht wird? Oder sind wir nur dabei, uns über die Sünde dieser Welt zu entrüsten? Der hat vergessen, dass die Sünde seit Beginn dieser Welt die Welt beherrscht. Wenn Christen sich anfangen, über diese Welt zu entrüsten, haben sie einen Teil ihres Auftrags verloren. Sie sollen anfangen, das Denken und Empfinden dieser Welt zu erforschen, damit sie in der richtigen Art und Weise das Evangelium an die Menschen heranbringen können. Es geht also nicht darum, sich über diese Gesellschaft zu entrüsten. Ich darf Ihnen prophezeien, es wird noch schlimmer. Aber es gilt zu erforschen, wie empfinden, warum denken sie so? Und manchmal gucke ich mir bewusst Fernsehsendungen an, die so kontrovers sind, dass ich genau weiß, was heute gedacht wird. Ohne Kenntnis des Landes und ohne Kenntnis der Menschen, was Menschen denken und empfinden, werden wir den Auftrag nicht verständlich vertreten können. Und es geht nicht darum, irgendeine evangelikale oder pietistische Kultur zu pflegen und das zu meinen, das sei schon das Evangelium. Sondern es geht darüber nachzudenken, wie wir gemeinsam wie die Zwölf mit dem Auftrag mitten in diese Welt hineingehen. Ich betone gemeinsam, nicht allein. Ein individualistischer Glaube, der meint, mit Jesus allein auszukommen, bleibt fruchtlos, ohne Sinn und Ziel. Gott sandte Zwölf. Und auch Jesus sandte Zwölf. Und damit sind wir angesprochen und immer zwei zusammen. Nicht allein. Was bringen diese Zwölf aus dem Land mit? Eine riesige Weintraube, die von zwei getragen werden muss. Erst wenn wir in diese Welt hineingehen, mit diesem Auftrag, erhalten wir Frucht. Wir klagen vielleicht oft über die Fruchtlosigkeit unseres Glaubens. Frucht entsteht da, wo ich mich aufmache zu den Menschen, die mitten in dieser demoralisierten Welt leben und ihnen bringe, was Gott gesagt hat. Der dritte Gedanke. Die Weitsicht und den Durchblick des Glaubens entwickeln. Die Sichtweise, so wie wir das Leben sehen und einschätzen, auch die Sicht, wie wir als Christen, die wir als Christen haben, hängt nicht davon ab, was wir mit unseren Augen sehen. Was hatten die Kundschafter nicht alles vor Augen? Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, hat einmal gesagt, ich habe erkannt, dass die Augen, so wichtig sie auch sind, nicht das Wichtigste am Menschen sind. Das Wichtigste ist, um was es den Augen zu tun ist, wenn sie schauen. Das aber bestimmen nicht die Augen. Unser Sehen ordnet, selektiert und bevorzugt. Und dadurch wird unsere Wahrnehmung für die Wirklichkeit, das, was wir vor Augen haben, sehr stark subjektiv bestimmt. Augen sehen nur das, was wir ihnen erlauben zu sehen. Den Satz können Sie sich aufschreiben. Augen sehen nur das, was wir ihnen erlauben zu sehen. Ich sehe dann nur, was ich sehen will, wofür ich eine Antenne habe, was mir vielleicht Ruhe und Sicherheit gibt. Der französische Mathematiker Blaise Pascal hat dazu gesagt, wo eure Redlichkeit aufhört, da sieht das Auge nichts mehr. Deswegen ist das Sehen so wichtig, unser Denken durch das Reden Gottes verändern zu lassen. In Hörnähe Gottes zu bleiben, um mir sagen zu lassen, ob meine Sichtweise der Dinge, wie ich sie sehe, denn richtig ist. Das ist ein Thema, was Paulus im Römerbrief in Kapitel 12 aufgreift, wenn er sagt, lasst euer Denken und damit euer Sehen, wie ihr diese Welt seht, verändern. Er sagt, richtet euch also nicht nach dieser Welt, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein neues Sehen bekommt. Damit ihr zu prüfen vermögt, und das ist das Entscheidende, damit ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist. Prüfungsfähig zu werden. Luther sieht diesen Veränderungsprozess des richtigen Sehens so, wenn er im 16. Psalm übersetzt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zur Rechten, dann wanke ich nicht. Lerne ich, mein Denken. Sehen so einzustellen, dass die Gegenwart Gottes Raum darin findet, dann ist die Durch- und Weitsicht des Glaubens möglich. Dann erhalte ich eine ganz andere Sicht für die Realität um mich herum, weil sie vom Geist Gottes, von seinem Wort oder von seiner Verheißung geprägt ist. Wie gestaltet sich das denn nun bei den 12 Kundschaftern? Mein vierter Punkt. Die fatalen Folgen einer falschen Weitsicht und eines falschen Durchblicks. Wir vergegenwärtigen uns noch einmal. Gott will die Zukunft im versprochenen Land mit dem Volk gestalten. Dazu sendet er 12 Kundschafter. Die ausgesuchten Männer sind ja nicht irgendwer. Ich weiß nicht, ob Sie es beim Lesen entdeckt haben. Da werden zwei Begriffe genannt. Es sind Häupter. Häupter der Israeliten. Ein zweiter Ausdruck, sie sind Fürsten. Fürsten, bewährte Männer. Männer mit Lebens- und Glaubenserfahrung, die in ihrem Stamm eine hohe Verantwortung tragen. Daher müssen wir uns jetzt fragen. Wir müssen uns fragen, wie kommt dass unter den Kundschaftern nach ihrer Rückkehr eine solche Fehleinschätzung und Fehlentscheidung möglich ist. Diese bewährten Männer kommen untereinander zu total entgegengesetzten Auffassungen. Zunächst müssen wir feststellen, sie sind sich einig, in dem, was sie gesehen haben, was ihnen tatsächlich vor Augen lag. Es fließt Milch und Honig. Die Früchte des Landes haben sie begeistert. Sie haben die Bewohner, die Stärke und die Größe der Menschen gesehen. Und jetzt beginnt es. Jetzt wird gewertet und geurteilt. Das ist noch nichts Schlimmes. Wir sind dazu aufgerufen, zu werten und zu urteilen. Wo aber die Wertung und die Beurteilung beginnt, da gehen oft die Wege weit auseinander. Denken Sie einmal daran, ich sage das einfach mal so, was in unserer Gemeinde gewertet und beurteilt. Zehn kommen von ihnen zu dem Schluss, das Land ist uns eine Nummer zu groß. Wir vermögen nicht hinaufzuziehen, das Volk ist uns zu stark, wir haben das Riesengeschlecht der Enakiter gesehen, gegen die wie wir Heuschrecken wirken. Und auf der anderen Seite Josua und Kaleb, zwei. Sie sagen, wir können es, wir sind stark genug. Welch ein Einschätzungsgegensatz und das unter Menschen, die gemeinsam den Auftrag Gottes ausführen. Ich sage das bewusst betont, die gemeinsam den Auftrag Gottes ausführen. Und beide scheinen sich in ihrer Bewertung und Beurteilung fast sicher zu sein. Wo liegt denn der Grund, der wesentliche Grund der Fehleinschätzung? Dazu möchte ich Ihnen einen Vers weitergeben, den es sich lohnt, auswendig zu lernen. Sprüche 29, Vers 25. Da heißt es, Menschenfurcht bringt leicht zu Fall. Wer aber auf den Herrn vertraut, der wird geschützt. Unter den verschiedenen Ursachen der Angst ist die Angst vor Menschen die schlimmste. Denken Sie mal darüber nach, wenn Sie wirklich Angst haben, die schlimmste Angst richtet sich immer in Beziehung zu einem Menschen. Für mich ist das ganz schlimm, wenn ich in Prüfungen sitze und ich merke, die Kandidaten haben Angst vor mir. Das ist für mich schlimm. Aber die Angst hat ungeheure Wirkung. Die Zehn sehen die hochgewachsenen Menschen, die ihnen zu stark sind. Sie sehen die Riesen, gegen die sie sich wie Heuschrecken vorkommen. Angst blockiert das Herz, macht unfähig, nüchtern zu denken, und vor allen Dingen Angst macht unfähig zu glauben. Gott wird wie ein Zwerg gegen die Riesen im versprochenen Land. Kaleb und Josua, nur zwei, haben ihre Blickrichtung auf den gegenwärtigen Gott bewahrt. Sie haben das Land doch auch mit der Stärke ihrer Bewohner gesehen. Sicherlich werden sie, ich vermute das mal, das gibt der Text jetzt nicht her, auch erschrocken sein. Sicherlich werden sie gedacht haben, dieses Land ist unmöglich einzunehmen. Sicherlich wird in ihnen auch Angst aufgestiegen sein. Aber in all diesen, in all den inneren Auseinandersetzungen, in den Beobachtungen, behielten sie im Auge dies eine: Ich bin nicht von mir aus hier. Gott hat mich gesandt. Das ist immer etwas, was wir oft vergessen. Dass wir im Auftrag Gottes losgehen. Kaleb und Josua wussten ganz genau, hinter uns steht der lebendige Gott. Trotz aller Schwierigkeiten, aller sichtbaren Schwierigkeiten, der übergroßen Kraft der Menschen des erkundeten Landes, ließen sie in ihrem inneren Raum für Gott und sein Wirken. Und das schaffte ihnen die Weite des Glaubens und vor allen Dingen den Mut, den Zehn und dem ganzen Volk zu widersprechen. Und sie rufen den anderen zu: Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns ist der Herr, fürchtet euch nicht. Der schottische Reformator Knox konnte sagen: Mit Gott sind wir in der Mehrheit. Die Gewissheit der Zusage Gottes, der Verheißung, hatte Kaleb und Josua den Mut verliehen, dem Murren und der Mutlosigkeit der anderen entgegenzutreten. Darf ich Ihnen etwas sagen? Wissen Sie, woran man auch Glauben erkennen kann, auch in der Gemeinde? An der Zivilcourage. Bin ich bereit, für das, was ich glaube, zu widersprechen? Oder ziehe ich mich zurück? Wir brauchen mehr und mehr Leute mit glaubender Zivilcourage. Wir wollen kein Kleinholz hacken. Wir wollen wirklich überdenken, was wir tun. Wir wollen dieses Land ja auch erforschen und so weiter. Aus dem Erforschen kommt auch sicherlich die richtige Haltung. Aber wir brauchen eine glaubende Zivilcourage. Und Josua und Kaleb taten das nicht mit billigen Aufforderungs-, Aufmunterungs- und Durchhalteparolen. Sie verwiesen auf den handelnden Gott. Wir müssen uns auch hier wieder ganz persönlich fragen: Was bestimmt unseren Glauben und unsere Glaubenshaltung heute? Wo stehen wir? Auf der Seite Kalebs oder Josuas? Oder gehören wir zu denen, die sich einschüchtern lassen durch die Riesen, die uns in dieser Gesellschaft immer wieder neu begegnen? Und die ja so prägenden Charakter haben, die uns ja auch beeinflussen. Karl Barth, der große Schweizer Theologe, konnte in der Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich sagen: Gott sitzt im Regimente, darum fürchten wir nichts, blicken wir doch zuversichtlich selbst in den dunkelsten Augenblicken. Dieses Zitat habe ich mir in meinem Büro an eine Pinnwand gesteckt, damit ich ab und zu dahin gucken kann. Und noch ein Wort zum Murren des Volkes. Das ist ja nicht ein einfaches Grummeln. Ich weiß nicht, ist das Schwäbisch? Verstehen Sie mich? Grummeln, ja? Ist das, kann man das im Schwaben? Ja, also gut. Grummeln, da drückt man vielleicht aus, dass man so ein bisschen unzufrieden mit den bestehenden Verhältnissen ist. Das ist es ja hier gar nicht. Wenn es das wäre, wäre es ja gar nicht so schlimm. Dieses Murren ist der Ausdruck eines ungeheuren Misstrauens, vor allen Dingen gegen Gott. Man traut ihm nicht mehr und man traut ihm vor allem nichts mehr zu. Und dieses Misstrauen ist unbenannt Rebellion gegen ihn und trifft immer die zuerst, die die meiste Verantwortung tragen, nämlich die Leiter. Und das ist bis heute so geblieben. Das Murren hat Selbstmitleid zur Folge. Das Volk wehklagte die ganze Nacht, man bedauerte sich entsetzlich selbst. In einer solchen Situation, in der man nicht mehr nüchtern denken und glauben kann, werden oft Entscheidungen getroffen, die das bisher Erworbene, die das bisher Gelernte und vor allen Dingen, die das bisher von Gott Geschenkte total über den Haufen wirft. Und dann fängt man an, man will wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Und plötzlich scheint die furchtbare Sklaverei Ägyptens, aus der man Jahrzehnte gerettet sein wollte, im Vergleich zu der augenblicklichen Situation wie das Paradies. Merken Sie, wie ungerade das Denken geworden ist, auch das Empfinden? Und prüfen Sie sich mal selbst, wenn Sie in ganz schwierigen Situationen sind, wie Sie reagieren, ob Sie sich zurückwünschen? Wir merken, welche Auswirkung die ungeistliche Fehleinschätzung der Zehn auf das ganze Volk hat. Und das muss uns nachdenklich machen, was von uns und von unserem Glauben auch ausgeht. Sind wir Menschen, die ermutigen? Oder sind wir Leute, die immer pessimistisch, ängstlich sind? Fordern wir heraus oder lassen wir alles liegen? Ziehen uns einfach zurück? Bei Israel folgt die Flucht in die Vergangenheit. Gott will mit dem Volk die Zukunft antreten und das Volk ist auf dem Marsch nach hinten. Jesus hat zu dieser Sache einmal sehr klar Stellung bezogen, als ihn ein Mann ansprach, der gerne sein Nachfolger sein wollte. Er hat Ähnliches bei diesem Mann erkannt und hat zu diesem Mann gesagt, wer die Hand an den Fluch legt und blickt zurück, ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Und der fünfte und letzte Punkt. Die Leiter, das schwächste oder das stärkste Glied in der Kette. Die Auseinandersetzung hat sich bisher zwischen den Kundschaftern und dem Volk abgespielt. Kaleb und Josua führen die Diskussion mit dem Volk und ganz eigenartig, Mose und Aaron bleiben im Hintergrund, treten fast gar nicht in dieser Geschichte in Erscheinung, obwohl beide das Volk führen. Die Empörung des Volkes richtet sich ja zunächst unbewusst gegen Gott. Da man aber ihn nicht vor Augen hat, trifft es eben, wie ich das gerade schon, die Leiter. Das muss man, wenn man Leiter werden will, muss man das wissen. Man ist eigentlich immer ein Stück weit unter Beschuss. Weil irgendeiner ist immer unzufrieden und schießt. Und irgendeiner weiß es auch immer besser. Und das muss man wissen, wenn man Verantwortung hat, dass das sich nie ändern wird. Und es gehört zur inneren Haltung des Glaubens, das ein Stück weit auf sich zu nehmen. Mose und Aaron bleiben still. Weil sie wissen, dass jedes Wort von ihnen die Erregung des Volkes zum Explodieren bringen könnte. Sie bleiben still. Sehen Sie, die Gabe der Leitung entscheidet sich eben an der Qualität des Heiligen Geistes und nicht an den natürlichen Gaben und Fähigkeiten. Sie entscheidet sich an dem Bewusstsein um den gegenwärtigen Herrn, an dem offenen Herzen ihm gegenüber, entscheidet sich alles, was jetzt hier passiert. An den offenen Herzen dieser beiden Männer, Gott gegenüber, wird sich auch die Zukunft des Volkes entscheiden. Sie sind offen für das Wirken des Geistes, der sie hier jetzt ganz still macht. Sie sind offen für das Wirken des Geistes mitten in allen Angriffen, vor allen Dingen in all den persönlichen Angriffen. Das ist ja schlimm. Das kennen Sie ja alle, wenn man so persönlich angegriffen wird. Und dann still zu werden, das ist nicht einfach. Sie sind offen für das Wirken des Geistes jetzt, wo die scharfe Kritik des Volkes auf sie knallhart ausgerichtet ist. Sie sind jetzt offen in aller Enttäuschung, wie dieses Volk ihnen und Gott gegenüber reagiert. Mitten in all dem öffnen sie ihr Herz für das Wirken des Geistes, das sie jetzt ganz auf Gott blicken lässt, und sie werfen sich auf ihr Angesicht und schreien zu Gott. Ich will über diesen Satz jetzt nicht weggehen. Manchmal hat man ja bei Bibeltexten es so, dass man sagt, Mensch, das ist ja toll, aber stellen Sie sich mal vor, wir wären in einer Auseinandersetzung und der Leiter der Gemeinde bliebe still und würde sich jetzt hier hinwerfen und ein Gebet sprechen. Das Volk musste auch gedacht haben, was ist mit denen los? Wir müssen das doch auch mal realistisch durchdenken, was jetzt hier an gruppendynamischen Prozessen abgeht. Aber Mose und Aaron waren gerichtet in allem. Sie ließen sich in diesem Augenblick nicht aus der Beziehung zu Gott heraus katapultieren. Keine Verteidigungsrede, keine Rechtfertigung, kein wütendes Zurückschlagen, keine Anschuldigung und vor allen Dingen kein empfindliches und beleidigtes Zurückweichen. Mitten in allem werden sie still vor Gott und treten vor Gott für das Misstrauen und das Murren und den Ungehorsam des Volkes ein. Ich meine, das ist Glaube. In den Auseinandersetzungen des Alltags still vor Gott werden zu können und jetzt Kraft und Wegweisung von Gott zu empfangen. Aber noch mehr, was hier Aaron und Mose auf dem Herzen lag, für die Sünde des Volkes in die Bresche zu treten. Still werden können vor Gott nicht dann, wenn uns eine ruhige Atmosphäre umgibt, das ist sicherlich auch wichtig, oder wenn uns der Sinn oder die Stimmung danach ist. Dann vor Gott still werden zu werden, wenn die Unruhe, die Not, auch der Streit unter uns, die Angst, was auch immer uns gefangen nimmt. Mose hat das in langjähriger Erfahrung gelernt. Ich sage bewusst gelernt. Es begann, als er die ersten Schritte mit diesem Volk aus Ägypten tat und die Angreifer erneut vor dem Durchgang durch das Rote Meer sie zurückholen wollten, da rief er schon damals diesem Volk zu: Fürchtet euch nicht, der Herr wird für euch streiten, seid nur stille. Ich denke, das ist die Reife des Glaubens, die gelernt hat, sich ganz dann Gott auszuliefern. Wer so glaubt, der kann jeden Tag den Weg antreten, auch in der Begegnung mit den Riesen, denen wir alltäglich begegnen können und die übermächtig zu sein scheinen. Aber in dieser Auseinandersetzung, wenn wir sie richtig beurteilen, sind die Stärksten auf sehr unterschiedliche Weise, die Stärksten in der Volkskette, Josua und Kaleb, Mose und Aaron. Von ihnen können wir unendlich viel lernen in der Auseinandersetzung um den Auftrag, um den es hier ging. Jetzt spreche ich nur ein Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diese alttestamentlichen Texte gegeben hast, dass wir lernen können in unserem Glauben. Wir danken dir für den Auftrag, in den du uns hineingestellt hast. Gib, dass wir einander ermutigen, dass wir diesen Auftrag ausführen als Gemeinde. Zu zweit, im Hauskreis, wo immer du uns in diese Gemeinde hineingestellt hast. Und Herr, wir haben eine ungeheure Sehnsucht, dass Frucht entsteht, dass aus dieser Gesellschaft Menschen herausgerufen werden, die dich erkennen und die zum Glauben an dich kommen. Lass uns in unserer Weitsicht und in unserer Glaubenssicht so fest an dir hangen, dass wir diesen Auftrag nicht aus dem Blick verlieren und bereit sind,
Schritte zu tun. Aber Herr, wir wissen auch um unsere Angst. Wir wissen um unsere Begrenzung. Wir wissen um unsere Kleinmütigkeit und wir möchten uns öffnen für das Wirken deines Heiligen Geistes, dass wir immer wieder neu auch still vor dir werden können. Danke für dein Wort. Segne diesen Abend noch. Amen.